Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Digital Now Podcast. Heute tauchen wir ab in die Gedankenwelt von Hackern. Wie denken sie, wie agieren sie und was sind ihre Motivationen? Und natürlich werden wir auch darüber sprechen, wie man sich in einem Umfeld voller Hacker schützen kann. Das Tor in diese Sphären öffnet uns Nadines Gast Julia Vaccaro, selber langjährige Hackerin und nun Nadines Kollegin im Bereich Cyber Research. Apropos Tor, wenn euch diese Folge gefällt, und ich bin sicher, das wird sie, findet ihr in den Shownotes die referenzierte Folge zum Thema Darknet Monitoring. Jetzt geht es aber erstmal los in die Hacker-Szene. Viel Spaß beim Hören!
Hi Julia, schön, dass du da bist und danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns ganz spannende Einblicke in das Thema Hacker und wie agieren sie und auch das Thema Darknet zu geben. Du bist Cyber-Researcherin im IT-Security-Team bei der Intagia und hast langjährige praktische Erfahrung als Hackerin. Wie bist du denn zu dem Bereich Cyber-Security gekommen? Gib uns doch gerne mal ein paar Einblicke in deinen bisherigen Werdegang.
Ja, hi. Erstmal schön hier zu sein und gerne. Die gebe ich immer am liebsten. Angefangen habe ich tatsächlich ganz fernab vom IT-Bereich und hatte auch nie viel mit Computern zu tun. Üblicherweise, wenn wir über Hacker reden und auf die Werdegänge von den meisten Hackern schauen, dann sind da schon Computer ganz stark involviert vom Kindheitsalter an. Das war bei mir ganz anders. Ich war kreativ. Ich habe Kunst gemacht, ein Kunstabi, wollte immer Kunstgeschichte und Philosophie studieren gehen, habe dann was ein bisschen anderes studiert, aber war immer der festen Überzeugung, ich lande in einem total kreativen Bereich. IT kam mir da gar nicht in den Sinn. Für mich war IT immer was total Trockenes und Staubiges irgendwie, das mit Kreativität und kreativem Arbeiten nicht so wirklich vereinbar ist. Aber als ich dann ausgewandert bin, irgendwann nach dem Abitur, bin ich doch in eine IT-Rolle gerutscht und habe ganz schnell gemerkt, ist gar nicht so loszulösen von kreativem Arbeiten und von kreativen Prozessen und um die Ecke denken. Und habe ein bisschen die Liebe zu Computern entdeckt über eigentlich die Liebe zu Kunst. Und habe mich da dann aber total wohlgefühlt und habe gemerkt, Computer sind spannende Dinge. Man kann ganz viele Rätsel lösen irgendwie. Alles mit Computern und gerade im Bereich IT-Sicherheit, da gibt's ganz, ganz, ganz viele kleine Challenges und Rätsel. Und wenn man Rätsel mag und wenn man gerne Probleme löst und sich mit IT-Sicherheit befasst, kommt man gar nicht drum herum, irgendwann beim Hacken zu landen. Weil genau das Hacken ist eigentlich. Irgendwelche kreativen Wege finden, um ein Ziel, ein Opfer, eine Person so zu manipulieren, dass sie tut oder dass die Software tut, was man selbst möchte. Noch kurzer Zeit in den ersten IT-Berufen habe ich mich also total ins Hacken verliebt und habe jede freie Minute über 2 Jahre fast damit verbracht, mir alles beizubringen, was ich im Internet finden kann. Und das Internet ist sehr dankbar, also gab es da eine Menge zu lesen.
Wow, okay. Aber eigentlich hackst du doch gar nicht mehr. Wie passt es denn in deine Rolle als Cyber-Researcherin bei der Intagia?
Genau. Gehackt habe ich Vollzeit ungefähr 5 Jahre lang und beim Hacken spezialisiert man sich irgendwann auf bestimmte Bereiche. Hacken ist wie alles in der IT und vor allem in der IT-Security so ein riesengroßes Feld, dass man sich einfach nach einer Zeit eingestehen muss, alles kann ich gar nicht lernen, alles kann ich gar nicht können. Und nach ein paar Jährchen, die man eigentlich eher allgemein arbeitet, kommt jeder Hacker, jeder Pentester an einen Punkt, wo er sagt, jetzt muss ich mich spezialisieren. Meine Spezialisierung waren damals auf Open Source Intelligence, also dem Zusammensuchen, Zusammenschnüffeln von Daten, ein bisschen Privatdetektiv spielen und dem Bereich Social Engineering. Social Engineering beschreibt eher den psychologischen Aspekt des Hackens. Also da geht es dann darum, wie man Phishing-Mails zum Beispiel so formuliert, dass man davon ausgehen kann, dass das Opfer auf den Link oder auf den Anhang klickt. Beides sind die weniger technischen Bereiche des Hackens und die mehr menschlich, philosophisch, kreativen, psychologischen. Dementsprechend, nachdem ich mich darauf spezialisiert habe und ganz viel Zeit damit verbracht habe, besser zu werden und mehr Einsatzgebiete zu finden, bin ich irgendwann auf eine Stellenausschreibung von der Intagia gestoßen, wo sie nach jemandem gesucht haben, der gut recherchieren kann und der gut forschen kann und der gerne Probleme löst. Und davon habe ich mich so angesprochen gefühlt, dass ich einfach direkt an den Geschäftsführer, den Thomas, geschrieben habe und einen Tag später schon ein Gespräch mit ihm hatte und irgendwie eine Woche später schon mit einem Vertrag überglücklich im Zug nach Hause saß.
Sehr cool. Coole Story. Du hast vorhin ganz kurz Pentesting erwähnt. Kannst du das kurz erklären, was das bedeutet?
Pentests oder Penetration-Tests, wenn man es ganz ausspricht, sind die Simulation von Hacks in verschiedenen Formaten. Also ein Pentest-Format könnte sein, ich habe als Unternehmen eine Webseite und ich frage mich, wie sicher ist diese Webseite? Könnten Angreifer, wenn sie diese Webseite attackieren, Schaden an meinem Unternehmen ausrichten? Da man sowas nicht prüfen kann, wenn der Ernstfall nicht zutrifft, wurden Pentests entwickelt und das wird mittlerweile Gott sei Dank ziemlich gut gelebt in der IT-Welt. Pentests sind also Angriffssimulationen in bestimmten Szenarien, um abzudecken, ob Applikationen, Menschen, alles mögliche Schwachstellen haben, die böswillige Angreifer ausnutzen könnten.
Okay. Jetzt hast du erzählt, wie du zur Intagia kamst. Ihr seid ja dabei, gerade ein Team aufzubauen oder habt auch schon ein paar Teammitglieder, weil das Thema natürlich gerade in aller Munde ist, super spannend und sehr aktuell. Haben denn alle in eurem Team eine Laufbahn wie du?
Nee, tatsächlich nicht. Und da legen wir auch einen ganz großen Wert drauf. Ich habe vorhin erwähnt, dass für mich IT-Security was Kreatives ist und viel mit kreativen Prozessen zu tun hat. Das, was wir hier bei der Intagia machen, wie wir mit Hackangriffen umgehen, wie wir da drauf schauen, ist ein wahnsinnig komplexes Thema und das erfordert mehr als nur einen Blickwinkel. Wir haben also im Team des Darknet Monitorings noch andere Experten, die zum Beispiel sich damit auskennen, wie man verteidigt, die sich damit auskennen, wie man eine Infrastruktur überhaupt aufbaut. Dann komme ich mit meinem Wissen darüber rein, wie man eine Infrastruktur angreift. Und zusammen können wir die Köpfe und unsere Expertise nutzen, um ein vollumfängliches Bild zu malen und wirklich einen Angriff von Anfang bis Ende verstehen zu können. Das ist total wichtig für unsere Arbeit, damit wir abdecken können, dass wir Kommunikation von Angreifern verstehen, aber auch Indikationen von Angriffen selbst verstehen, auf technischer Ebene, auf einer Management-Ebene. Wir wollen vollumfänglich beraten können und deswegen brauchen wir Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Experten auf ihrem eigenen Gebiet, die zusammenarbeiten.
Cool. Hört sich nach einem sehr bunten Team an. Total spannend. Jetzt hast du das Thema Darknet erwähnt. Wir hatten schon mal eine Podcast-Aufnahme auch mit Thomas zum Thema Darknet. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt heute dabei sind, denen sagt das vielleicht nichts. Kannst du uns das denn mal ein bisschen vorstellen? Und was mich auch nochmal interessieren würde, weil das auch immer wieder gefragt wird, wie unterscheidet es sich denn zum WWW, also World Wide Web?
Das Darknet ist Kern unserer Arbeit natürlich. Im Darknet schauen wir darauf, wie Angreifer kommunizieren über Darknet-Foren, über bestimmte versteckte Webseiten. Eigentlich ist das Darknet aber gar nicht so abstrakt, wie es immer klingt. Es ist ein anderer Browser. Also statt Firefox oder Chrome öffne ich eben den Tor-Browser oder eine von, ja, ehrlicherweise wenigen Alternativen, aber es gibt Alternativen. Ich öffne einen anderen Browser und sonst sieht das Ganze ziemlich ähnlich aus. Darknet-Foren sehen aus wie eBay-Kleinanzeigen. Marktplätze haben Bewertungssysteme mit Sternen, haben Kommentare, dort sind Bilder eingestellt. Das ist also nicht diese stereotypische Darstellung, die man, wenn man an Hacker denkt, vielleicht im Kopf hat von irgendwelcher grünen Schrift auf schwarzen Terminal-Hintergründen. Es hat alles Nutzeroberflächen. Es ist so ausgelegt, dass sich jeder darin zurechtfinden könnte, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Interessant ist die Aufteilung des Internets. Also wenn wir das gesamte World Wide Web betrachten, dann sind die Sachen im sogenannten ClearNet, also die, die wir über Google erreichen können, mit denen wir tagtäglich interagieren, nur 6% des Ganzen. Gar nicht wahr, 4% sogar nur. 4% des ganzen World Wide Web sind das ClearNet. Dem gegenübergestellt sind 6% der versteckte Teil des Darknet. Das heißt, wenn man sich diese Dimensionen vorstellt, das Darknet, dieses Konstrukt um diese Marktplätze drumherum, technisch erläutern wir das in einem anderen Podcast wahrscheinlich, aber nicht heute, sind größer als die Seiten, die wir tagtäglich sehen und benutzen. Mehr davon sind da. Der restliche Teil, wer ein bisschen rechnen kann, wird merken, das endet nicht bei 100%, sind das sogenannte Deep Web. Das sind dann Sachen, die nicht einfach über Suchmaschinen erreichbar sind, sondern hinter Paywalls oder Logins oder ähnlichen Restriktionen, aber über normale Browser. deutlich davon abzugrenzen ist also nur das Darknet, was über spezielle Browser erreicht werden muss.
Okay, und jetzt hast du den Tor-Browser angesprochen. Könnte ich den jetzt auch einfach öffnen als Laie oder was muss man dafür für Voraussetzungen
haben? Den kannst du ganz einfach runterladen. Du kannst bei Chrome oder Safari oder Firefox den Browser deiner Wahl tatsächlich einfach Tor-Browser-Download eingeben und könntest den runterladen. Empfehlen würde ich es dir allerdings nicht, weil sich dort relativ viele Fallen verstecken. Also wer sich mit dem Darknet thematisch noch nicht tiefer auseinandergesetzt hat und wer sich mit wie Hacker vorgehen, wie Angriffe funktionieren, worauf man achten muss, wie man sicher bleibt, wer sich mit diesen Themen selbst noch nicht auseinandergesetzt hat, dem würde ich niemals empfehlen, den Tor-Browser runterzuladen. Sonst kann es leider ganz schnell darin enden, dass man sich mit irgendwas infiziert, den Rechner mit was infiziert und das Ganze schlimmere Folgen hat.
Es hört sich gefährlich an, aber auch spannend. Jetzt mal zurück zum Darknet Monitoring Service, den ja die Intagia anbietet. Und gibt ja einige Unternehmen, die den in Anspruch nehmen. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr in dem Darknet quasi so viel wie möglich über ein Unternehmen findet? Gibt es da auch eine ganz einfache Suchfunktion? Gibt es auch Unternehmen, die sagen, ja, das können wir ja auch selbst? Oder was ist daran so besonders?
Also aus technischer Sicht ist das Darknet nicht durchsuchbar. Im normalen Bereich des Internets haben wir Indexe und Suchmaschinen, die auf diese Indexe zugreifen können. Wenn ich also bei Google eingebe Pizza in meiner Nähe, dann steuert Google im Hintergrund so einen Index an und sagt dann, ah, hier sind 300 Ergebnisse für Pizza in deiner Nähe. Sowas gibt's im Darknet nicht. Das heißt, weltweit arbeiten ganz viele Forscherteams, ganz viele Unternehmen daran, so viel wie möglich des Darknets aufzudecken, zu finden und festzuhalten und stellen dann Forschern wie uns so Spiegel des Darknets bereit. Also es gibt aus ganz vielen verschiedenen Ecken Datensätze, die das Darknet so hell wie möglich machen, sozusagen Licht ins Dunkel bringen. Und diesen bedienen wir uns, um unsere Analysen zu treiben. Wichtig ist dabei natürlich auch, dass wir nach den richtigen Sachen suchen. Und das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil wenn es darum geht, ob wir Indikatoren für einen Angriff von einem Unternehmen im Darknet finden möchten, dann ist ein Suchbegriff wie Pizza oder der Name des Unternehmens in dem Falle nicht mehr ausreichend. Wir haben angefangen historisch damit, und ich glaube, das wird auch üblicherweise oft so gehandhabt, dass wir beim Unternehmen Keywords abgefragt haben. Also wir sind auf die Kunden zugegangen und haben mit einer Liste abgefragt, was von eurem Unternehmen seht ihr als besonders schützenswert, als besonders angreifbar, als besonders interessant, als besonders wichtig, als besonders kritisch. Und haben dann angefangen, daraus Regellogiken zu machen, mit denen wir eben diese Spiegel des Dark Webs durchsuchen. Nach kurzer Zeit hat uns das nicht mehr gereicht, hat unserem Qualitätsanspruch nicht mehr entsprochen und wir sind einen Schritt weiter gegangen. Wir setzen jetzt da an, wo Angreifer auch ansetzen. Und zwar bei Open Source Intelligence, der Analyse und Recherche von öffentlich verfügbaren Daten. Jeder Bedrohungsakteur, jeder Hacker, jeder Angreifer geht erst in die Phase der Datensammlung, bevor ein Angriff entsteht. Angriffe sind gut durchdacht, sind geplant und werden es auch immer mehr, immer professionalisierter. Das heißt, es setzt da an, wo öffentlich verfügbare Daten über ein Unternehmen geteilt werden. Und es gibt unglaublich viele Daten. Und diese Daten können wir sammeln und analysieren und Rückschlüsse darüber ziehen, wo bestimmte Risiken sind, was für Angreifer besonders spannend sein könnte und was aus Angreifersicht ein Risiko ist. Um dieses Wissen dann mit einzubauen in unsere Regellogik und sicherzustellen, dass die Sachen, die für Hacker wirklich interessant sind, weil es ein großes Mismatch wahrscheinlich, was ein Unternehmen interessant findet und als schützenswert erachtet und was für Hacker tatsächlich ein Einfallstor bieten könnte, die Sachen schützen wir gesondert. Gleichzeitig schauen wir auch auf die Industrie und das Ganze drumherum des Unternehmens. Unternehmen im Healthcare-Sektor sind von ganz anderen Risiken betroffen als im Finance-Sektor. Das sind Überlegungen, die mit einbezogen werden müssen. Über diese Überlegungen lassen sich dann Rückschlüsse auf die Risikolandschaft ziehen, auf Bedrohungsakteure, die dafür bekannt sind, diese Unternehmen vermehrt anzugreifen. Und für uns lassen sich damit Analysen fahren, wie wir noch besser und noch gezielter unsere Regeln aufbauen können, um noch mehr im Darknet zu finden, noch mehr relevante Infos im Darknet zu finden.
Okay, das heißt, du würdest so weit gehen und sagen, dass Darknet Monitoring Unternehmen sicherer macht.
Nein, jein. Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also, Darknet Monitoring fügt keinen neuen Aspekt zu einer Sicherheitsstrategie dazu. Wir härten keine Systeme, wir schließen keine Lücken. Alles, was wir machen, ist, wir schaffen Wahrnehmung für Lücken, die vielleicht schon ausgenutzt wurden. Wir schaffen Sichtbarkeit für ein Problem, das man normalerweise erst viel zu spät sieht. Das kann große Schäden verhindern tatsächlich. Ich probiere mal ein Beispiel hier zusammenzubasteln. Also, im Darknet gibt es Marktplätze, auf denen sogenannte Produkte verkauft werden. Wie bei eBay Kleinanzeigen kann man sich das vorstellen. Diese Produkte inkludieren oft Stealer-Daten. Ein Stealer ist eine Art von Malware, die lokal einen einzelnen Rechner infiziert und alle gespeicherten Passwörter aus dem Browser von verschiedensten Ecken rauszieht und an den Angreifer sendet. Der Angreifer arbeitet damit meist quantitativ. Das heißt, er sucht sich ganz viele Zugangsdaten von ganz, ganz vielen gehackten Computern und verkauft die meist für so eine stupide Summe wie $10 im Darknet. Und dabei guckt der Angreifer nicht drauf, wie wichtig diese Zugänge sind. Ob es jetzt ein Privatrechner war mit einem Facebook- und einem Instagram-Login oder ein Firmenrechner mit einem VPN-Login ins interne Netz, wird an dieser Stelle nicht bewertet. Wir sehen aber diese Produkte. Wenn wir also für eine Firma Darknet-Monitoring treiben, sehen wir Indikatoren von einem Angriff, bevor der eigentliche Angriff durchgeführt wurde. Weil der erste Hacker, der quantitativ diese Zugänge sich zusammenklaut und verkauft, der macht nicht mehr damit, als die zu verkaufen. Die Person, der Akteur, der die Zugänge dann aber kauft, meist Wochen oder Monate später, der fügt dem Unternehmen Schaden zu, durch Erpressung, durch Verschlüsselung, durch was auch immer, you name it. Wir haben aber dazwischen Zeit zu agieren. Und wenn alle Unternehmen durchgehend die Datenlage im Darknet überwachen würden, dann hätten wir sehr viel weniger Ransom-Fälle, obwohl wir genauso viele initiale Angriffe hätten, weil wir dazwischen weiterhelfen können, was tun können, weil wir die Sichtbarkeit eben haben. Weniger angreifbar macht es ein Unternehmen aber nicht. Die Angriffe sind quantitativ an der gleichen Zahl, aber der Schaden kann eben minimiert werden.
Okay. Super. Was sind denn die Entwicklungen, die du momentan beobachtest, wenn du im Darknet unterwegs bist?
Leider sind das keine schönen Nachrichten und wir gucken nicht auf eine rosige Zukunft. Wir sehen seit dem letzten Jahr einen sehr, sehr starken Anstieg in Ransomware-Fällen. Wir beobachten das Ganze natürlich durchgehend und überwachen das Ganze und dokumentieren und forschen und sehen in unseren Analysen, es ist mehr denn je. Das wird niemandem eine neue Botschaft sein. Es wird für niemanden ein Schock sein, dass das alles sich professionalisiert, sich vermehrt, wir immer mehr davon betroffen werden. Aber auch gerade in Deutschland sind über die letzten Wochen und Monaten exorbitant viele neue Ransomware-Fälle dazugekommen. Wir sehen täglich neue gehackte Unternehmen. Wir sehen täglich Indikatoren für Angriffe und können leider nur die Aussage treffen, dass es immer und immer und immer mehr wird. Und auch die Art der Angriffe ändert sich. Vor 10 Jahren, 15 Jahren haben wir größtenteils auf Einzelkämpfer geguckt, die vielleicht diesem Hollywood-Stereotypen von Hackern mit Hoodies noch ein bisschen mehr entsprachen. Heutzutage gucken wir auf professionalisierte Angriffe, die teils politisch motiviert, die zum Großteil finanziell motiviert sind. Das ist eine komplette Schattenwirtschaft, die da entstanden ist. Und darauf müssen wir reagieren.
Okay. Wenn ich jetzt ein, sagen wir mal, etwas kleineres Unternehmen bin oder mittelständisches Unternehmen, kann ich den Darknet Monitoring Service von Intagia auch buchen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Tatsächlich ist unser Darknet Monitoring Service eher zugeschnitten auf kleine und mittelständische Unternehmen. Wir haben auch größere Kunden, aber wollen mit diesem Service primär für Mittelständler zugänglich machen, dass man sowas wie ein Darknet Monitoring überhaupt machen kann. Wenn man auf dem Markt guckt, gibt es einige Darknet Monitoring Lösungen, die sind aber meist ausgelegt auf Konzerne. Während große Unternehmen sich Services dieser Art einfach einkaufen können, ohne da ein As-a-Service dranhängen zu müssen, haben Mittelständler diese Option auf dem Markt so gut wie gar nicht. Das wollen wir durch unsere Portfolioprodukte ändern und Darknet Monitoring zugänglich machen für jedes Unternehmen in verschiedenen Paketgrößen und verschiedenen Umfängen.
Okay, du hast jetzt diese individuellen Ansprüche vorhin angesprochen, pro Branche, pro Unternehmen. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, das ist aber was man automatisieren könnte. Da ist immer noch der persönliche Flavor einer Person dahinter.
Wir nennen das Ganze immer liebevoll Human Power Darknet Monitoring.
Okay. Mhm.
Man kann ganz viel automatisieren, aber ab einem bestimmten Punkt verliert man dadurch Qualität. Mhm. Und weil das Darknet und generell die IT-Security-Welt eine Welt ist, die sich ganz, ganz schnell bewegt und jeden Tag neue Forschungsergebnisse dazukommen, neue Zero Days, neue politische Motivationen, Änderungen, muss immer auch ein Mensch, mindestens einer, eher ein Team von Menschen dahinter sein, der da mit manueller Brainpower rangeht, den Markt überwacht, Entwicklung überwacht, diese Erkenntnisse analysiert und einarbeitet, so dass wir, wenn wir vorangehen mit unserem Produkt, immer alles mit inkludieren, was heutzutage auf dem Markt und im Darknet passiert.
Was mich nochmal interessieren würde, war ja so ein bisschen die Headline unseres Podcasts lautet, wie denken Hacker und wie agieren sie? Du hattest mal erwähnt, das Wort Hacker und wie du sie vorhin so schön beschrieben hast, in den Hollywood-Blockbustern mit Hoodie in einem schwarzen, dunklen Zimmer sitzend. Sind es denn die Hacker, die angreifen oder heißen die anders?
Heutzutage haben wir größtenteils zu tun mit sogenannten APTs. APT steht für Advanced Persistent Threat und beschreibt alle professionalisierten Bedrohungsakteurgruppen, also Angreifergruppen, die staatlich gesponsert sind, meist von Ländern wie Russland, China, Iran, Nordkorea und Co. Gleichzeitig zählen als APTs auch die professionalisierten Gruppen, die finanziell motiviert sind, aber so weit und so professionell arbeiten, dass man sie nicht trennen kann von den politisch motivierten Gruppen. Einzelkämpfer, einzelne Hacker gibt es natürlich immer noch, auch die sehen wir ab und an, aber wir merken, dass die großen Angriffe, die uns wehtun, die Unternehmen wehtun, die wirklich großen Schaden anrichten, mittlerweile größtenteils von einem der bekannten APT-Gruppen kommen. Um nochmal auf die Psyche der Hacker zu kommen, ich habe so eine schöne Metapher mitgebracht, gestern in irgendeinem Gespräch verwendet und dann gedacht, ach toll, die kann ich nochmal rausholen. Warst du schon mal in einem Escape Room?
Ja.
Üblicherweise hat ein Escape Room einige Türen und mehr als nur einen Raum. Erstmal muss man reinkommen. Man muss irgendwie in diesen Escape Room kommen. Dafür recherchiert man erst und sucht sich aus, wo der Escape Room ist, ruft da an, macht einen Termin. Dann geht man durch die erste Tür und ab da geht's los mit der Challenge. Du stehst im ersten Raum und du musst dich umschauen und irgendwelche Hinweise darauf finden, wie du die nächste Tür öffnen kannst und was es vielleicht dahinter für Challenges gibt. Nach der ersten Tür, nachdem du das erste Rätsel gelöst hast, die ersten Hinweise zusammengesucht hast, kommst du in die nächste Tür. Du hast Zugriff auf mehr von dem Escape Room. Du kriegst neue Hinweise, du kriegst neue Indikatoren, bis du die zweite Tür auch noch öffnest. Und so gehst du weiter vor, bis du irgendwann her über den ganzen Escape Room bist. Du hast alle Hinweise analysiert, du hast sie genutzt, um weiter voranzukommen, um deine Rechte zu erweitern und bist am Ende im ganzen Raum. Und wenn du den ganzen Raum jetzt kaputt machen wollen würdest, weil du ganz sauer auf den Escape Room bist und der ganz schlechte Rätsel geliefert hat, dann könntest du jetzt den ganzen Escape Room anzünden. Oder anderweitig kaputt machen. Du hast Zugriff auf alles, also machst du alles kaputt. Genau so läuft so ein Hack ab. Man fängt an damit, durch die erste Tür zu laufen, irgendwie Zugriff auf die Infrastruktur zu bekommen. Das macht man ja heutzutage meistens mit Phishing-Mails oder irgendeinem Social Engineering-Vektor. Wenn man im ersten Raum steht, auf der ersten Maschine, im ersten Client, guckt man sich um und sucht Hinweise. Hinweise, wie man in den nächsten Raum kommen kann. Ein Passwort, das in einer Textdatei auf einem Desktop liegt oder ähnliches. Über diese Hinweise springt man in die nächste Tür, in den nächsten Raum, auf die nächste Maschine, irgendwann auf den Server. Irgendwann hat man alles einmal erreicht und hat Rechte, mit denen man alles kaputt machen kann. Es ist ziemlich ähnlich vom Gedankengang her und vor allem ist es ziemlich ähnlich vom Gefühl her. Wenn man eine Hacking-Challenge macht oder einen Pentest oder jegliche Art von tatsächlicher Simulation eines Angriffes, dann ist man immer damit konfrontiert, ein Rätsel zu lösen, Hinweise zu finden, aufzuspüren. Und ich glaube, jeder, der schon mal in einem Escape Room war, kann irgendwie nachvollziehen, wo da der Charme liegt, was das mit einem macht, wie Adrenalin ausgeschüttet wird, wie man weiterkommen möchte und so eine Neugier, so ein Ehrgeiz entwickelt. Ich finde den Vergleich ganz passend, weil so kann man Hacker beschreiben und den Prozess des Hackens. Und diese Motivation sehen wir auch immer wieder in der Kommunikation. Wir sehen immer wieder, wie gerne Hacker das machen oder Angreifer. Und Rückschlüsse daraus lassen sich ziehen. Zum Beispiel, Hacker sind ziemlich stolze Tiere. Und sowas ist wichtig, wenn man danach schaut, worüber sie reden, wie sie über Sachen reden, wenn man Informationen von ihnen kriegen möchte, rausfinden möchte, was sie als nächstes vorhaben. Da spielt der Stolz viel mit. Und das hat uns schon einige Male geholfen, weil Angreifer natürlich auch eigentlich ganz gerne darüber reden, was sie gemacht haben.
Ja, das ist eine tolle Metapher. Da versteht man wirklich, was so die Gedankengänge sind. Mhm. Was mich noch interessieren würde, du hast jetzt am Anfang erzählt, dass du durch das Rätsellösen quasi zu dem Thema kamst, was ja vorher gar nicht in deinem Werdegang quasi vorkam. Wie ist es denn jetzt, wenn du so viel beruflich damit zu tun hast, machst du das immer noch privat oder schaltest du da anderweitig ab?
Witzig, dass du das fragst. Ich habe tatsächlich genau gestern oder vorgestern noch einige Stunden an so einer App verbracht, die mich auch mit irgendwelchen Rätseln konfrontiert hat. Ich mache es immer noch total gerne. Ich gehe immer noch total gerne in Escape Räume. Ich spiele auch gerne diese Escape Room Spiele. Spiele vor allem gern mit Freunden, weil die immer ein bisschen schockiert sind, wie gut man das als Hacker hinkriegt. Also es ist immer noch ein großer Teil von meinem Leben und ich werde es immer wahnsinnig gern machen, glaube ich.
Cool. Und letzte Frage noch, die ich mir stelle, die frage ich auch immer andere Berufsgruppen. Zum Beispiel frage ich einen Zahnarzt, hey, guckst du immer auf die Zähne der Menschen, weil das eben dein Berufsbild ist, oder bei einem Friseur immer auf die Haare guckt. Wie gehst du denn in Unternehmen rein oder wie gehst du durchs Leben? Gehst du als so ein kleiner Sherlock Holmes durchs Leben und guckst, ah, da könnte man jetzt das und das, und siehst die Dinge, oder kannst du da auch abschalten und anders fokussieren?
Ich glaube, wer mich kennt, würde sagen, ich schalte nie ab. Und ich würde auch sagen, ich schalte nie ab. Also in Gesprächen mit Kollegen, wenn da mal irgendwann ein Unternehmensname, ein Domain, irgendwas fällt, was ich noch nicht recherchiert mir angeguckt habe, dann gehe ich eigentlich immer, nennen wir es liebevoll proaktiv, daher und gucke mich um und schau mich um. Ich bin eher der Typ, der bei sowas nicht ganz aufhören kann und auch nicht ganz weiß, wo mal Schluss ist, sodass man mich ab und an mal wieder einfangen muss und sagen muss, ey, das ist gar keine relevante Recherche gerade. Befass dich mal wieder mit was uns irgendwie weiterbringt.
Okay. Cool, Julia, ganz, ganz lieben Dank für den Einblick. Das war total spannend, dir zuzuhören, und die Leidenschaft in den Dingen, die du tust, die sprüht auch hier im Podcast über. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, können Sie uns die gerne schicken an die E-Mail-Adresse podcast@muck.valentic.com. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit und bin schon ganz gespannt auf das Feedback der Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Sehr gerne, danke dir auch.